Die zwei mit dem Hut. Der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Mit Tipps und Soft- und Hardware-Empfehlungen für ein besseres Arbeiten von zu Hause aus.
Ja, ich begrüße heute mal wieder in der Podcast-Leitung Richard Jörges, mit dem ich ja heute die vierte Ausgabe unseres Homeoffice-Podcasts aufzeichnen möchte. Und erstmal, Richard, ein gutes neues Jahr an dich. Und ich hoffe doch, dass es dir gut geht und dass du die Tage gut verbracht hast.
Ja, danke. Auch ein gutes neues Jahr an dich und alle Zuhörer. Alles ist gut. Wetter ist bescheiden, aber wir haben ja Homeoffice und insofern alles gut.
Genau. Also hier ist ganz toll in Monau. Hier ist ganz viel Schnee gefallen und es ist ganz weiß. Es fehlt nur noch die Sonne und dann wäre es perfekt. Genau. Also wir reden heute zum vierten Mal und das Thema der heutigen Ausgabe lautet Datensicherung. Also gerade natürlich im Homeoffice, in dem sich ja aktuell ganz viele Menschen befinden, ist es sicherlich ein nicht ganz unheikles Thema, weil natürlich die Infrastruktur, die man sonst so hat und sich eigentlich um nichts kümmern muss, nicht unbedingt vorhanden ist oder vielleicht nicht so angebunden, wie es funktionieren sollte. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Alternativen gibt es denn dazu? Und und da fällt man natürlich als erstes fällt einem da ein, wie sieht es mit der Festplatte aus? Einfach die Festplatte an den Rechner geklemmt und da seine Daten drauf geschaufelt. Ich meine, das klingt natürlich sehr verlockend, weil es sehr einfach ist, aber birgt natürlich auch Risiken. Also abgesehen davon, dass so eine Festplatte natürlich auch kaputt gehen kann oder verloren gehen kann oder vielleicht sogar mal sonst wie sich dünne macht, gibt es natürlich auch keine wirklichen, möglicherweise keine Software dafür, die das Ganze dann auch übernimmt, so wie das ja zum Beispiel bei Apple der Fall ist. Ne? Da gibt es ja schon diese entsprechenden Tools. Also insofern ist sicherlich die zweite Option, nämlich Cloud, sicherlich irgendwie eine sehr bevorzugte und auch naheliegende, weil da braucht man die Daten eigentlich nur noch rüberschieben oder synchronisiertes automatisiert und damit weiß man, okay, da kann eigentlich dann nichts schief gehen. Und da drängt sich natürlich dann sofort die Frage auf, ja, welche Cloud soll es denn sein? Und da gibt es ja doch verschiedene und bekannte und weniger bekannte und die wollen wir heute uns mal ein bisschen genauer anschauen und darüber reden und auch über Preise und was das im Einzelnen so kann. Also ob das jetzt Dropbox ist oder Google oder aber auch unbekanntere, so wie pCloud oder Trezorit. Also wir gucken einfach mal, was es da so alles gibt.
Ja, ich wollte nochmal so ein bisschen klarstellen. Wir wollen uns ja hier zwischen dem einfachen Sichern der Daten auf der Festplatte oder auf einer externen Festplatte und einer Cloud-Lösung entscheiden, was natürlich unbenommen ist, je nach Einsatzgebiet, dass dann halt doch noch ein richtiges Backup gemacht werden muss mit einer echten Backup-Software, vielleicht auf einer Festplatte erfolgt. Also darüber reden wir jetzt eher weniger, sondern tatsächlich, man schaufelt einfach die Daten in die Cloud und ist erstmal hoffentlich sicher. Oder wie schaut das aus?
Ja, genau. Also je nachdem, also sicher ist natürlich, ich denke, vielleicht gibt es immer noch den einen oder anderen, der so ein bisschen misstrauisch der Cloud gegenübersteht, weil er ja gar nicht genau weiß, was passiert denn da so im Hintergrund und wie sicher sind die Daten dann tatsächlich. Also ich kann nur sagen, ich nutze Dropbox und iCloud und Konsorten wirklich schon lange. Und ich habe noch nie es erlebt bis jetzt, dass Daten gefehlt haben oder dass irgendwas verschwunden ist. Also außer ich habe selber versehentlich gelöscht, dann natürlich schon, aber darüber hinaus, und ich nutze jetzt gerade Dropbox schon seit vielen Jahren und Mac-Anwender bin ich auch schon seit, ich weiß gar nicht wie lange. Und ich glaube, diesen Sicherheitsaspekt, ich glaube, den braucht man wirklich in dem Fall nicht zu berücksichtigen, weil diese Anbieter wissen natürlich auch genau, das ist ihr Asset. Ja? Und wenn sie da nicht wirklich sorgsam mit den Daten ihrer Kunden umgingen, da wäre dieser Service, dieses Angebot natürlich gleich ganz schnell, würde im Niemandsland verschwinden, weil wer will dann so einen Service kaufen und mieten? Also
absolut. Ich selber nutze auch Dropbox eher weniger. Warum, das kann ich ja vielleicht später nochmal darlegen. Ansonsten Google Drive exzessiv und natürlich auch die iCloud von Apple. Ja. Und ich hatte, also ich meine, ich habe ja schon wirklich lange mit IT und mit Computern und PCs zu tun. Meine Daten waren, glaube ich, noch nie so sicher wie jetzt. Also ich habe, seit ich diese Cloud-Dienste nutze, noch nie Datenverlust gehabt. Ganz im Gegenteil, wie du schon gesagt hast, wenn was verloren geht, dann meistens, weil man selber etwas versehentlich löscht oder in irgendein Verzeichnis verschiebt, wo man es nicht mehr findet. aber in der Regel gibt es ja auch eine Rückgängig-Funktion bei den meisten Cloud-Diensten und dann kriegt man schon was raus. Ja. Und wenn man zum Beispiel Google Drive nutzt und man löscht eine Datei, dann kommt sofort die Meldung, hier wurde in den Papierkorb verschoben, soll es wiederhergestellt werden. Also insofern ist das sehr sicher. Datensicherheit, da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, bedeutet aber auch, ob jemand anders drauf zugreifen kann. Und da schaut die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Stichwort DSGVO und amerikanische versus europäische bzw. deutsche Server. Aber das ist ja vielleicht auch ein Thema für sich. Da hast du, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Tool dazu. Ja. Da reden wir dann vielleicht im Anschluss darüber. Ja.
Genau, also Dropbox. Die Funktionen sind ja dann doch, nicht rudimentär, aber es ist jetzt ja nicht unbedingt ein Cloud-Service, der das Maß aller Dinge ist. Aber man muss natürlich schon unterscheiden. Es gibt ja natürlich verschiedene Ausprägungen von Dropbox. Also einmal für so den Standardbenutzer. Und das gibt es dann in der Plus- und der Professional-Version. Und die unterscheiden sich vor allem in der verfügbaren Speicherkapazität. Also Plus sind es 2 Terabyte und bei Professional 3. Und die sind preislich auch ganz interessant. Also die Plus Edition kostet 10 Euro im Monat und die Professional knapp 17. Und dafür bekommt man halt eben die entsprechenden Kapazitäten, aber auch eben, dass man, es ist ja auch ein Backup gesehen auf den Rechner, wenn man das unbedingt möchte, weil wenn man sagt, ich brauche ein zweites Backup für alle Fälle. Es gibt immer eine Verschlüsselung, Freigaben sind natürlich jederzeit und überall möglich. Und interessant auch, bei der 3 Terabyte Variante gibt es tatsächlich einen Support über Live-Chat. Also wenn man mal ein Problem hat, dass man sich dann auch direkt per Chat an Dropbox wenden kann. Und das Ganze gibt es dann eben auch für Teams in 2 verschiedenen Varianten. Und die eine bietet 5 Terabyte, nennt sich Standard. Und dann gibt es halt Advanced. Und da kann man wirklich, da hat man unbegrenzt Speicherplatz. Und das kostet natürlich dann entsprechend ein bisschen mehr. Das sind nämlich 15 Euro pro Monat und pro Nutzer in dem Fall, weil es ja eben sich auch an größere Teams richtet. Und die Standardversion liegt bei 10 Euro pro Nutzer und Monat.
Genau. Also vielleicht noch ein Wort zu Dropbox. Ich sagte ja vorhin, dass ich das nicht mehr so nutze, beziehungsweise ich habe da gar keinen Bezahl-Account. Und das ist nämlich genau der Punkt. Was mir bei der Dropbox fehlt, ist ein Mittelding zwischen kostenlos und bezahlt für Profis. Weil das kleinste Modell ist hier 2 Terabyte für 10 Euro im Monat. Mhm. Ja, und das war mir damals, doch vor ein paar Jahren mittlerweile, einfach der Sprung zu groß. Deswegen bin ich dann eher in Richtung Google Drive gegangen, wo man also feingranularer sozusagen aufrüsten hat können. Mhm. Also wenn man sich für Dropbox interessiert, muss man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil es gibt andere Dienste, die halt teilweise weniger, nur 1 Terabyte oder ein halbes Terabyte oder 200 Gigabyte bieten, aber halt entsprechend auch nur für 2, 4 oder 6 Euro im Monat.
Ja.
Wo meiner Meinung nach Dropbox wirklich heraussticht, ist, dass man eben sehr problemlos Dateien teilen und freigeben kann.
Mhm.
Das, muss ich sagen, bietet auf diesem Bequemlichkeitslevel eigentlich, glaube ich, nur noch mehr, also in meinen Augen, Google Drive. Und ich weiß ja, du bist ja genauso einer, wenn du mir irgendwas schicken willst, dann schickst du mir einfach einen Dropbox-Link und ja, dann kann ich das ja entweder in meine eigene Dropbox packen, genau, oder herunterladen.
Ja, weil das Schöne ist halt, man braucht nicht kein eigenes Dropbox-Konto. Also wenn ich, wenn ich einen Link teile und der Empfänger hat kein eigene Dropbox, dann kann er sich dann diese Datei trotzdem halt runterladen, weil eben das kein Login erforderlich ist, wie es ja auch nicht überall der Fall ist. Ne? Also das hat natürlich auch einen enormen Vorteil für all die, die noch nicht bei der Dropbox, die noch kein Dropbox-Anwender sind.
Genau. Was ich übrigens auch schön finde, ist, dass man halt beispielsweise ein Verzeichnis definieren kann, das synchronisiert wird.
Ja.
Das heißt, da schiebe ich einfach all die Dateien rein, die ich in der Dropbox automatisch hochgeladen haben will. Und das ist schon sehr gut gelöst, finde ich.
Mhm.
Es gibt elegantere Lösungen, aber auch schlechtere Lösungen.
Ja, ja.
Da kommen wir aber auch drauf, wenn wir die anderen Dienste besprechen.
Ja, genau. Genau, du hast es schon erwähnt, Google Drive, was ja wohl gar nicht mehr Google Drive heißt, sondern Google One seit Neuestem. Und also ich nutze Google Drive auch schon ganz lange, zumal ich auch so ein Google Docs-Anwender bin. Ich meine, wir zwei tauschen ja auch immer wieder mal unsere gemeinsamen Dokumente über Google Docs, ja, um sie auch gemeinsam bearbeiten zu können. Und da ist natürlich so ein Google Drive-Konto, ja, erstens sowieso dabei, wenn du ein Google-Konto hast. Und zweitens, ich meine, bietet immerhin ja 15 GB in der kostenlosen Variante, ja. Und das ist natürlich schon ganz nett. Also wenn ich mir andere angucke, Apple sind nur 5, Dropbox sind, glaube ich, ja nur 5 und das sind 15, das ist halt schon mal 10 GB mehr. Und das ist schon nochmal ein schöner Sprung dafür, dass es eben nichts kostet.
Genau. Und sollten nämlich diese 15 Gig nicht ausreichen, dann, und das meinte ich halt vorhin, als wir über Dropbox gesprochen haben, dann kann ich für 2 Euro im Monat 100 Gig dazu bieten, mieten.
Ja? Mhm.
Oder für 3 Euro 200 Gig.
Ja.
Und das ist halt eben besser, als wenn man gleich auf 2 Terabyte hochgeht, die man eventuell gar nicht braucht, die dann halt eben bei Drive auch, beziehungsweise bei One, eben auch 9,99 Euro kosten.
Ja, genau. Ja, genau. Also um die Preise vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen. Also es gibt natürlich auch bei Google One verschiedene Preismodelle und es beginnt eben bei 100 Gigabyte, was ja schon mal ganz ordentlich ist. Und diese 100 Gigabyte kosten im Monat gerade mal 1,99. Also oder man entscheidet sich gleich für das Jahresabo quasi. Und dann sind es nämlich tatsächlich nur 20 Euro pro Jahr. Und das ist jetzt für 100 Gigabyte, ja, schon. Und vor allem, man bekommt eben auch, man hat auch einen direkten Support. Also man hat wirklich einen Google-Experten, den man zu Rate ziehen kann. Man kann es sogar mit der Familie teilen. Und das sind natürlich schon ganz nette Features, die man dann bekommt für diese 20 Euro im Jahr.
Und vielleicht noch ergänzend dazu, wichtig für Android-User, Google Fotos synchronisiert sich ja dann auch automatisch, so wie ähnlich wie bei Apple mit der iCloud, automatisch in dieser Cloud. Ne?
Ja.
Und eins muss man sagen, der Browser von One Google oder Google Drive, eben mit den Fotos, das ist asig schnell. Also ich habe, das ist fantastisch, wenn man keine Ahnung, 2000 Fotos da hochgeladen hat, wie schnell man da durchbrowsen kann. Das habe ich so in dieser Qualität auch woanders nicht gesehen. Also die wissen schon, wie Google, wie Cloud geht.
Ja. Okay. Ja, dann haben wir noch 2 weitere Modelle bei Google für den Speicher und fürs Backup. Das sind einmal 200 Gigabyte. Das kostet dann nicht, wie man es erwarten könnte, doppelt so viel, sondern 10 Euro mehr. Dann liegt man also im Monat bei 2,99 oder wieder, wenn man den Jahrespreis direkt bezahlt, sind es 30 Euro für ein Jahr. Und, Und was dann ganz nett ist, so ein Goodie irgendwie, wenn man bei Google einkauft, dann also im Google Store irgendwelche Apps und solche Dinge, bekommt man irgendwie 3% quasi Rabatt darauf. Und das ist natürlich irgendwie auch ganz nett. Ja, und ansonsten die Funktionen sind ja vergleichbar mit dem von der 100-Gig-Variante. Und die absolute Steigerung dazu sind dann 2 Terabyte. Klar, da wird es natürlich ein bisschen teurer. Das sind dann 10 Euro im Monat oder wieder für das Jahresabo 100 Euro. Aber da gibt es dann direkt 10% Rabatt bei Google Store Einkäufen. Und aber auch das und auch wieder mit Familie und allem Schnipp und Schnapp. Also auch für 2 Terabyte 100 Euro, ja, ist auch überschaubar. Speziell, wenn man es als Freiberufler oder als kleineres Unternehmen nutzt, dann lässt sich das ja, also A, ist dann auch die Mehrwertsteuer mit dabei und B, kann man es ja auch von der Steuer absetzen. Also das sind dann 100 Euro, ja, in dem Sinne. Aber man hat eben genug Speicher für seine Backups und für alle anderen Daten, die Tag für Tag so anfallen. Und die Steigerung dazu ist dann Google Workspace. Das geht dann schon wirklich mehr so in Richtung, ja, Unternehmensanwender, die eben auch noch mehr brauchen als jetzt nur den Speicherplatz, den ja Google Drive bietet. Nennt sich eben Google Workspace Essential, kostet pro Nutzer und Monat 8 Dollar aktuell. Der Europreis liegt mir gerade nicht vor. Vielleicht weißt ja du was, Richard. Aber
4,68 bei verminderter Mehrwertsteuer, glaube ich.
Ach so, ja gut.
Also die ist ja jetzt wieder hoch. Es ist jetzt unklar, ich habe es aufgerufen, die Webseite, und da ist jetzt ein Preis durchgestrichen. Mhm. Die wäre dann 5,20. Mhm. Ja, also ja. So 5 Euro.
Ja.
Business so. Startup.
Ja, genau. Ja, und da ist halt wirklich deutlich mehr dabei als eben nur Speicherplatz. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal 100 Gigabyte für jeden Nutzer von Haus aus, was sich aber auch hochziehen lässt bis 2 Terabyte. Dann ist Google Meet dabei von Haus aus, also die Videoconferencing-Anwendung von Google. Dann sämtliche Google Docs-Anwendungen, also Docs selber, also sprich Word von Google, dann Tabellen, also Excel und Präsentation und wie sie alle heißen. Und man hat auch einen Support dabei, und zwar den rund um die Uhr. Naja, und das Ganze für 5 Euro im Monat pro User. Ja, das ist ja, sage ich mal, auch durchaus überschaubar. Vor allem, wenn es halt eben auch kleinere Unternehmen sind, dann ist es ja etwas, was ja im Grunde so mitläuft im Monat. Aber man hat eben all diese Funktionen und den Speicherplatz, den man so täglich für die tägliche Arbeit braucht.
Wobei, ich glaube, du bist in der Zeile verrutscht. Es sind nämlich bei Business Starter sind 30 Gigabyte pro Nutzer.
Nee, ich bin bei Essentials, war ich.
Ah, das ist interessant, weil Essentials habe ich nicht.
Ach so, ja. Ich habe hier Google Workspace Essentials stehen.
Du bist auf der amerikanischen Seite.
Nein. Ach so, ach, weil ich hier Dollar stehe. Ah, da bin ich auf der... gut, dass du sagst. Ja.
Das ist jetzt aber schon interessant, dass dann... offensichtlich auch der zur Verfügung gestellte Speicherplatz sich unterscheidet zwischen USA und Deutschland. Mhm,
okay. Ja, das können wir dann mal nochmal nachreichen, möglicherweise.
Ich habe dir den Link geschickt.
Ah ja, okay, dann da habe ich dann momentan.
Das ist jetzt übrigens so Cloud und Homeoffice in Aktion, liebe Zuhörer. Gerade eben per Slack mal einen Link rübergeschickt.
Ja.
Aus München nach Murnau.
Genau. Ach ja, genau, du hast recht. Ja, es gibt hier tatsächlich hierzulande drei verschiedene Preispläne, und die nennt sich Business Data, Business Standard und Business Plus. Und die kosten dann, nachdem jetzt die Mehrwertsteuer wieder angehoben wurde, 5,20, 10,40 und 15,60 und jeweils pro Nutzer und Monat. Und Und die, genau, und wie du sagst, also in der kleinsten Variante hast du 30 Gigabyte von Haus aus dabei. Bei der mittleren, also Business Standard, sind es 2 Terabyte und bei Business Plus dann 5 Terabyte. Ja, das ist dann doch nochmal ein bisschen granularer und natürlich auch ein bisschen differenzierter, je nachdem, was ich so brauche, ne?
Genau, wobei, wie gesagt, die Gebühren, das fällt pro Nutzer an. Also wenn
Ja,
wir jetzt,
pro User und Monat.
genau,
Genau.
als Firma mit wir zwei zum Beispiel, dann wären das halt eben bei Business Data schon eben knappe 10 Euro.
Ja,
Und,
ja.
aber wie gesagt, auf der anderen Seite der zur Verfügung gestellte Speicherplatz und die Videokonferenzen und so,
Ja.
das ist schon also
Eben.
ein verdammt guter Preis,
Eben,
ne?
eben. Vor allem, wenn es mal vergleicht, was Google Drive alleine kostet und im Verhältnis dazu dann diese verschiedenen Business-Modelle. Und da ist ja Google Drive mir eben schon mit dabei. Also dann, ich glaube, da fällt die, und man setzt auf dieses Google-Universum, ich glaube, dann fällt die Wahl nicht mehr so schwer. Ne?
Genau. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, was ich ein bisschen unglücklich finde, ist der webbasierte Dateibrowser von Google Drive bzw. One Google. Also da eine größere Anzahl von Dateien in ein Verzeichnis, das vielleicht zwei, drei Ebenen darunter oder darüber liegt, zu verschieben, jo, das ist eine Kunst für sich.
Aber
Du kannst theoretisch, es gibt ja auch die Desktop-App,
genau, wollte ich gerade sagen.
aber Vorsicht, die synchronisiert unter Umständen das gesamte Google Drive auf den Rechner. Da muss man nämlich aufpassen. Also wenn ich das in unserer Firma verwenden wir eben auch Google Drive und das sind ja in diesem Fall tatsächlich Terabyte an Daten, die passen natürlich nie und nimmer auf meinem Rechner.
Ja.
Und das ist halt immer so ein Pain in the ass, muss man ganz klar sagen.
Okay. Ja, gut. Ja, danke für den Hinweis. Also das sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn
Ja,
man
es gibt
die.
aber keine Alternative. Insofern, man sollte es einfach nur wissen.
Ja.
Und sagen wir mal so, wir beide kommen ja noch aus der Zeit, wo wir mit dem Norton Commander groß geworden sind auf
Ja.
DOS-Ebene. Und
Ja.
sowas wäre schön, wenn es
Tja.
sowas gäbe. Ne? Also,
Ja.
weil man hat doch echt, also wir haben zum Beispiel alle unsere Buchhaltungsdaten, also Rechnungsauszüge und so weiter, auf Google Drive. Und dann, wenn wir es dem Steuerberater geben wollen, dann wird es organisiert. Und das ist so immer so dieser Zeitpunkt, wo man glaubt, wahnsinnig zu werden, wenn man halt Dateien hin und her kopieren und verschieben muss. Das nervt ein bisschen. Aber wie gesagt, welche Alternative hat man? Außer vielleicht, ja, wollen wir mal über Microsoft 365 reden oder?
Nee, ich würde jetzt erstmal direkt übergehen, weil du sagst, womit sonst? Apple iCloud. Ich meine, das liegt uns ja dann, also mir zumindest relativ nah, auch wenn ich jetzt nicht ausschließlich auf iCloud arbeite. Aber natürlich auch, also allein schon, weil natürlich all meine Fotos in der iCloud landen und meine Musik, sofern ich dann welche mal kaufe, weil ich eigentlich so ein Spotify-Anwender bin mittlerweile seit Jahren und eigentlich gar keine Musik mehr kaufe, so dass ich auch keine Musik mehr ablege. Höchstens mal selbstproduziertes, entweder hier für unseren Podcast oder auch manchmal Dinge, die ich so für mich aufnehme. Aber ich meine, was an iCloud wirklich toll ist, mal abgesehen davon, dass es natürlich perfekt in dieses Apple-Ökosystem passt, sind halt die Preise. Also wenn ich es vergleiche eben mit dem, was wir gerade besprochen haben, also 50 Gigabyte Speicherplatz für 99 Cent ist natürlich im Grunde unschlagbar. Ja? Und die auch selbst die 200 Gigabyte Variante für 3 Euro im Monat. Und vor allem ist es ja auch, du kannst es auch teilen mit deiner Familie zum Beispiel oder auch mal mit einem Kompagnon, ja. Also das heißt, also das ist dann wirklich auch nicht nur für einen Anwender, sondern möglicherweise auch gleich für zwei oder drei. Und die 2 Terabyte, das sind auch nur 10 Euro im Monat. Also das ist natürlich schon, also preislich glaube ich, kommen da nicht viele an Apple ran, was das betrifft. Aber ansonsten ist natürlich iCloud ja auch natürlich recht rudimentär, auch von den Funktionen. Also da geht es im Grunde tatsächlich hauptsächlich ums Speichern von Daten. Ja. Und
Also von
natürlich
den eigenen Daten
von
vor
den
allem.
eigenen Daten, ja, eben nur innerhalb der Apple-Ökosystems. iCloud, also innerhalb deines eigenen Kontos sozusagen. Aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, Verzeichnisse zu teilen mit anderen. Also es muss nicht unbedingt immer nur das eigene Apple-Ökosystem sein, sondern kann auch durchaus nach draußen verlegt werden, sozusagen.
Genau. Wobei für mich persönlich ist ja der größte Vorteil der iCloud der, dass erstens natürlich alle Geräte wie Apple Watch, ja, iPhone und iPad dort gebackupt werden können. Das ist ja eigentlich Standardeinstellung. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel ein neues iPhone holt oder das iPhone in eine Reparatur geht und man löscht es und will es wieder bespielen, ja, dann synchronisiert man einfach alles aus der iCloud rüber und es ist alles da. Ja. Das andere ist, was ich relativ wichtig finde, zumindest für Apple-Anwender, es gibt diese Automatik, dass nicht mehr benötigte Dateien auf dem Rechner in die iCloud kopiert werden. Mhm. Und das passiert ja komplett nahtlos. Das heißt, wenn ich mal so anschaue, mein Mac, auf dem ich hier rechne, hat 256 GB Festplattenkapazität bzw. SSD-Kapazität. Tatsächlich habe ich aber gut das Doppelte auf dem Rechner drauf. Mhm. Und das passiert halt einfach dadurch, dass nicht benötigte, meistens sind es ja Videodateien, die einfach dann in die iCloud kopiert werden und wenn ich sie brauche und öffnen will, dann werden sie einfach runtergeladen, ja, wieder. Ja. Und das finde ich schon ziemlich clever und,
ja, genau,
das war so für mich damals, als es eingeführt wurde, so ein richtiges Aha-Erlebnis. Ja. Da hatte ich noch ein MacBook Air mit nur 128 GB. Mhm. Hat nicht viel drauf gepasst. Also das, ja, finde ich schon relativ cool.
Und es macht dann natürlich die Preise natürlich auch wieder so doppelt interessant, weil ich meine, bevor ich nochmal 400 Euro für 128 GB mehr SSD ausgebe, hole ich mir doch lieber die 200 GB für 3 Euro im Monat, ja, und kann davon ganz lange speichern, auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist von der Zugriffsgeschwindigkeit und allem, aber das sind ja die etwas kälteren Daten, die da natürlich, genau, dann abgelegt werden, die ich ja nicht ständig brauche. Aber ich meine, was brauche ich effektiv permanent auf meinem Rechner an Daten? Das sind ja wirklich ganz wenige. Vielleicht mal das Video, das ich gerade schneide, oder der Podcast, den ich gerade finalisiere. Aber alles andere brauche ich doch eher selten. Und da ist natürlich so 200 GB für 3 Euro, ja, das ist doch dann schon mal irgendwie eine Alternative zu dem teuren SSD-Speicher, den ja Apple sich sowieso ja fürstlich bezahlen lässt. Ne?
Genau, also diese Integration in die Apple-Welt ist halt einfach gigantisch gut. Ja. Aber eben, wenn es dann halt eben um die Zusammenarbeit mit anderen geht und so weiter, ja, deswegen haben wir ja alle noch Google Drive eben. Ja, also genau. Man irgendwie so vielleicht so als Vorabfazit, eigentlich kommt man nicht umhin, mindestens 2 Cloud-Speicherdienste zu nutzen.
Ja, haben ja sicherlich auch ganz viele. Also zumindest, wenn ich mir meinen Rechner so anschaue. Ne? Ja. Genau, jetzt haben wir die Großen durchgehechelt. Ich glaube, da haben wir jetzt auch...
Ja, Microsoft müssen wir noch.
OneDrive. Ja, dann sag mal.
Genau, OneDrive ist ja automatisch bei Microsoft 365 dabei,
ja,
egal welchen Account man hat. Grundsätzlich sind ja 5 GB kostenlos, funktioniert auch wunderbar und auch hier kann man eben 100 GB für 2 Euro im Monat dazu buchen. Mhm. Danach wird es dann schon wieder ein bisschen kritischer. Ne? Wenn man die Family-Version kauft, hat man grundsätzlich noch 1 Terabyte pro weiterer eingeladener Person dabei. Also es ist ein bisschen so undurchsichtig, aber auch relativ unwichtig. Man hat in jedem Fall genug Speicher dabei. Und auch hier, was schon toll ist, man kann Microsoft One ja so OneDrive, dass man eben Word und Excel und PowerPoint-Dokumente automatisch dort speichert und hinterlegt. Man hat dann also über die webbasierte App von überall her Zugriff drauf, auch wenn man seinen eigenen Rechner nicht dabei hat. Und das ist schon recht clever gemacht. Und natürlich gibt es auch für den Windows Explorer beziehungsweise für den Finder auf den Apple die Möglichkeit, OneDrive dort direkt anzubinden. Das taucht dann als Laufwerk auf. Man kann auch bestimmen, dass bestimmte Sachen automatisch synchronisiert werden, beziehungsweise werden sie sowieso von Haus aus. Also auch eine ziemlich nahtlose Sache und eigentlich gut. Und die Entscheidung, ob man das nutzt oder nicht, stellt sich gar nicht, weil wenn man Microsoft Office beziehungsweise 365 hat, ist es ja jeder dabei.
Ja, genau.
Genau. Dann haben wir noch
Genau, dann haben wir jetzt noch zwei Cloud-Anbieter noch vorbereitet, die möglicherweise nicht so bekannt sind, auch wenn du im Vorgespräch gesagt hast, also gerade pCloud gilt wohl als einer der, wie hast du es genannt?
Besten Cloud-Speicherdienst, also zumindest die Amerikaner stehen da total drauf.
Ah, ja. Ja, okay. Ja, also weil bei pCloud gibt es halt so ein paar Programme, also ein paar Features, die andere von Haus aus nicht bieten. Also zum Beispiel eine Komplettverschlüsselung, und zwar nicht nur des kompletten Speichers, sondern du kannst eben auch einzelne Dateien verschlüsseln. Also wenn da ein Dokument dabei ist, das besonders wichtig ist und besonders sensibel mit sensiblen Inhalten, dann lässt sich dieses eine Dokument verschlüsseln. Und das ist natürlich schon gerade im Vergleich zum Google Drive oder auch zur Dropbox natürlich ein wesentlicher Vorteil. Und speziell hierzulande, wo ja Datensicherheit und Datensicherheit ja ganz weit oben steht wegen DSGVO und Co., ist so ein, also pCloud nennt das Krypto, dieses Verschlüsselungssystem, und das ist natürlich ein großer Vorteil. Natürlich lassen Sie sich das bezahlen, klar. Also die Premium-Version kostet momentan einmalig, das nennt sich deshalb auch Lifetime, 175 Euro. Also Sie haben die Preise wohl im Extrem reduziert, nehmen wir mal an, auch wegen Corona. Und für diese 175 Euro gibt es 500 GB Speicher schon mal von Haus aus. Dann ja natürlich solche Dinge wie Dateifreigabe. Interessant ist auch, dass man die, man kann also einzelne Links auch freigeben. Also wenn man einen Ordner zum Beispiel definiert mit Daten für einen bestimmten Kunden, dann kann man diesen Ordner per Link freigeben. Und der ist auch dann auch, geht dann übrigens auch verschlüsselt raus und nicht im klaren Text. Und diesen Link kann man tatsächlich dann branden. Also sprich, mit seinem Firmenlogo versehen, sodass dann der Kunde direkt sieht, das ist ein Link, der kommt ja von der Firma so und so, und damit, es erhöht natürlich dann auch die Glaubwürdigkeit und die Sicherheit von solchen Datenaustausch. Und was auch toll ist, es gibt also einen Papierkorb, der 30 Tage wiederherstellbar ist. Also ich habe das selber schon erlebt. Ich glaube, das war damals mit Dropbox, dass ich versehentlich was gelöscht habe und es ist halt weg. Ja, man kommt da an diese Daten, an die gelöschten Daten nicht mehr ran. Und bei pCloud ist es eben 30 Tage lang wiederherstellbar, und das ist natürlich auch ein enormer Vorteil, wenn man mal was gelöscht haben sollte.
Genau, vielleicht noch ergänzend, das Thema haben wir ja noch nicht so angesprochen, weil du hast gesagt, pCloud, Sicherheit und so weiter, das ist ja, glaube ich, ein Schweizer Unternehmen. Mhm. Und obwohl sie also quasi nicht in der EU sind, sind sie trotzdem komplett DSGVO-konform, und die Server liegen ausschließlich in der Schweiz.
Mhm. Genau.
Also das ist vielleicht, reden wir ja später nochmal, aber das ist doch alles so ein wesentlicher Punkt, zumindest wenn es um vertrauliche Daten geht.
Ja, genau. Ja, und diesen dieses Lifetime-Modell gibt es auch mit 2 Terabyte. Das ist dann schon mal gleich mal ein bisschen mehr. Und es kostet dann aktuell einmalig 350 Euro. Also da ist, die Features sind dieselben, außer eben, wie gesagt, nicht 500, sondern 2 Terabyte. Und dafür zahlt man gerade mal das Doppelte. Also von daher ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich auch deutlich interessanter. Und wer aber vielleicht sagt, ich will mich da nicht so komplett dran binden, kann es auch jährlich buchen. Und da sind natürlich die Preise dann entsprechend geringer. Also die 500 Gigabyte kosten dann knapp 48 Euro und die 2 Terabyte knapp 96. Aber dann eben Jahr für Jahr. Also dann ist es natürlich immer die Frage, wie lange bleibe ich wirklich dabei. Aber ich denke mal, nur um es auszuprobieren für ein Jahr, ist natürlich so eine Variante natürlich interessanter, weil man sich nicht so direkt daran bindet. Und das andere, der zweite vielleicht nicht so bekannte Anbieter, nennt sich Tresorit. Und Tresorit, ja, bietet eben auch verschiedene Modelle. Das beginnt bei Business Standard, nennt sich das. Das sind 1 Terabyte Speicher für jeden Nutzer. Also da wird abgerechnet pro Nutzer und einen Monat. Und ja, und das geht hoch bis, mal gucken, bis 200 Gigabyte. Das nennt sich dann Enterprise. Ja, und die Preise sind natürlich dann entsprechend, also die Preise für Unternehmen beginnen bei 12 Euro. Das ist für die Standardvariante 1 Terabyte. 2 Terabyte kosten 16 Euro und Enterprise eben 20. Und das Ganze gibt es dann aber auch für Einzelnutzer, also für Leute wie uns beide zum Beispiel. Und da gibt es tatsächlich eine kostenlose Variante, die nennt sich Send. Und das ist insofern interessant, weil dafür bekommt man zwar keinen Speicher, aber man kann Daten darüber verschicken. Also sowas wie WeTransfer quasi, aber eben kostenlos. Und man kann damit bis zu 5 Gigabyte verschicken. Und wenn man mal im abgesicherten Modus und verschlüsselt was verschicken möchte, einfach mal auf die Schnelle, weiß ich, ein größeres Video, dann kann man natürlich auch darauf zurückgreifen. Oder man braucht tatsächlich dauerhaft einen Speicher, und darüber reden wir ja letztlich heute. Und dann sind das pro Monat und Nutzer 8,33 Euro. Nicht pro Nutzer, nur pro Monat, genau. Und die Solo-Variante, nennt sich das bei Tresorit, sind 20 Euro im Monat. Und dafür bekommt man entweder 500 Gigabyte oder 2,5 Terabyte. Und ja, und mit all den Features, die halt Tresorit sonst auch so bietet.
Genau, wobei ich sehe, dass die eine Dateigrößenbeschränkung haben.
Teilweise, ja.
Ja, nicht, dass man Dateien, die größer als 5 bzw. 10 Gigabyte ist, normalerweise hat, aber wenn es dann um, keine Ahnung, man bearbeitet Videos und will die hochladen, so ein 4K-Video kann dann eventuell, oder ein 8K-Video, das Ganze sprengen.
Ja, das sollte man sich dann vorher überlegen, aber dafür gibt es ja dann auch diese verschiedenen diese verschiedenen Pakete, ne? Also
genau, also die Unternehmenstarife sind dann.
Ja, genau.
Auch erwähnenswert bei Tresorit auch wieder hier DSGVO-konform.
Ja, genau. Ja, DSGVO-konform ist für den letzten Aspekt, den wir heute besprechen wollen, auch noch sehr interessant. Und zwar, es gibt einen Anbieter namens Boxcryptor. Der eine oder andere kennt Boxcryptor bestimmt schon. Die sind auch schon eine ganze Weile am Markt. Und damit lassen sich zum Beispiel Dropbox-Bereiche, also der eigene Dropbox-Bereich lässt sich damit absichern, also verschlüsseln quasi, weil ja Dropbox von Haus aus sowas nicht bietet. Und was ja irgendwie kaum zu glauben ist, dass es immer noch so ist. Und dafür kauft man halt einmal Boxcrypto oder mietet es. Und also die haben da verschiedene Pakete im Programm oder verschiedene Preismodelle. Also es gibt auch eine kostenlose. Und damit kann man dann tatsächlich einen Cloud-Anbieter und zwei Geräte verschlüsseln. Und aber es ist eigentlich für eine private Nutzung vorgesehen, daher eben auch 0 Euro. Wenn man das Ganze ein bisschen professioneller betreiben will und auch mehr Funktionen natürlich haben möchte, gibt es dann eben die Personal-Variante. Aber das sind jetzt auch gerade mal nur 36 Euro im Jahr. Und wenn man das Ganze direkt für 3 Jahre abschließt, gibt es einen Rabatt von 25%. Und Boxcryptor ist in dem Fall auch anwendbar eben auf alle kompatiblen Cloud-Anbieter, also auch über Dropbox hinausgehend. Und man kann es auch auf beliebig vielen Geräten installieren. Man kann sogar dann in dem Fall Dateinamen auch verschlüsseln. Man hat einen Support natürlich per E-Mail und das Ganze sind dann eben, wie gesagt, 36 Euro im Jahr, oder wenn ich auf 3 Jahre mich direkt an Boxcryptor binde, sind es 27 Euro. Und dann natürlich noch die Business-Variante, also für die ganz, ganz gehobenen Ansprüche, und das sind dann 72 Euro. Damit bekommt man all diese Funktionen von Personal und hat aber auch einen besseren Support. Und und das gibt es eben auch in der 3-Jahres-Variante für 54 Euro. Und ja, und ich sag mal, also unsere Box Krypto setzt ein die typischen oder bekannten Verschlüsselungsstandards AES 256 und RSA 4096, und damit hat man wirklich halt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen dem eigenen Rechner und seiner Cloud. Und das ist natürlich schon, gerade wenn man Datenschutz ganz, ganz weit oben ansiedelt für sein eigenes Unternehmen, und das sollte man ja dann doch tun, einfach ja. Im Grunde unerlässlich. Also wer Dropbox nutzt ohne Box Crypto, begibt sich zumindest auf eine, ja, auf dünnes Eis, was die Datensicherheit betrifft. Aber auch solche Dinge eben wie DSGVO und andere Compliance-Anforderungen. Ja, das war so von unserer Seite, denke ich mal. Außer Richard möchte gerne noch was dazu beitragen, was ich noch nicht gesagt habe.
Ja, vielleicht noch, dass Boxcryptor sehr stark unterscheidet zwischen beruflicher und privater Nutzung. Also da verlangen die dann halt eben diesen Business-Tarif, wenn man es beruflich nutzt. Ich weiß nicht, wie sie das unterscheiden und wie sie es erkennen. Ich nehme an,
Ja.
das hat was mit dem Support zu tun oder wie
Ja,
auch
ja.
immer.
Ja,
Aber
genau.
warum mir das gerade eingefallen ist, welchen Sinn macht eine Verschlüsselung, wenn der Cloud-Anbieter, den man hat, in den USA sitzt? Also keine Ahnung, ob die das dann knacken können. Also diese Verschlüsselungsalgorithmen sind ja schon so, dass man mit den schnellsten Computern Jahre braucht, um dann irgendwas zu entschlüsseln.
Genau.
Aber wir sollten mal ganz kurz über den sogenannten Cloud Act sprechen. Das ist ein amerikanisches Gesetz und Cloud ist da das Akronym für Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Und
Ja.
das ist etwas, was in den letzten Jahren zu einigen Verfahren, also zum Beispiel Microsoft gegen den amerikanischen Staat geführt hat. Es besagt nämlich, dass solange es um eine amerikanische Firma geht, also um einen amerikanischen Cloud-Anbieter, haben US-Behörden Zugriff auf die Daten. Und die Anbieter sind auch verpflichtet, diese Daten herauszugeben. Und das ist natürlich ein Problem bei Anbietern wie Google Drive oder iCloud. Schützen kann man sich halt eben dadurch, dass man entweder einen deutschen bzw. europäischen Anbieter hat oder halt eben einen Anbieter, der garantiert, dass die Server in Europa sind. Wobei das auch nicht unbedingt
Ja,
heißt, dass
wollte
der
ich gerade sagen.
amerikanische Staat keinen Zugriff drauf hat.
Genau.
Also man sollte sich dessen gewahr sein. Mir persönlich ist es wurscht. Allerdings bin ich ja auch nicht jemand, der zum Beispiel, keine Ahnung, Mikrochips entwickelt oder irgendwelche neuartigen Technologien,
Ja.
wo man sich vor Wirtschaftsspionage
Ja,
schützen
genau.
möchte.
Ja.
Also
Oder ein neues Produkt, das da entwickelt wurde oder wird.
genau, das sollte man eben auch im Hinterkopf behalten, wenn man ein Produktentwickler ist zum Beispiel, dann darauf achten, dass man einen europäischen Anbieter hat
Ja, na.
oder gleich gar keine Cloud-Dienste nutzen, wobei, wenn es darum geht, im Homeoffice Daten zu teilen, kommt man ja eh
Ja,
kaum
also,
drum herum.
glaube, das ist mittlerweile keine Option mehr, Richard. Also,
Ja. Aber was eine Option ist, da haben wir auch drüber gesprochen, ist halt DSGVO. Und da gibt es ja unendlich viele Berufsgruppen, die darauf achten
ja,
müssen, dass sie
unbedingt.
halt eben dem gerecht werden. Man ist zum Beispiel Buchhalter und hat halt eben doch Daten, die man auf jeden Fall nicht einfach
Ja,
irgendwo wahllos in
genau.
einem nicht DSGVO-konformen Speicher
Ja.
ablegen
Ja,
sollte.
oder Ärzte, Anwälte, all diese Berufsgruppen zählen da natürlich auch dazu, die
Genau.
natürlich größten Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegen, ne? Und deren Klientendaten unter keinen Umständen irgendwo landen dürfen, wo sie nicht hingehören, ne?
Genau, absolut. Jo.
Gut,
Dann
ja,
haben wir
dann.
das Thema, glaube ich, recht ausführlich behandelt.
Ja, würde ich auch sagen. Also wir sind
Ja.
mittlerweile bei fast 50 Minuten. Und aber ich denke mal, da war vieles dabei. Also das hoffen wir ja zumindest, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich das rausziehen können, was sie am meisten daran interessiert, oder vielleicht einfach mal einen neuen Blick auf Dropbox und Co. gewinnen können damit. Und ja, und dann würde ich sagen, dir noch einen schönen Restnachmittag, Richard. Und
Ja,
wir
wünsche ich dir auch,
Genau,
ne?
und wir hören uns ja, und ich sag mal so, das nächste Thema steht ja auch schon fest. Vielleicht wollen wir da kurz drauf, vielleicht ja kurz vorgreifen, wenn ich es dann finde auf die Schnelle. Warte, das haben wir gleich.
Social Media Profile.
Social Media Profile, ja, genau, sehr gut. Das wird natürlich auch sehr spannend. Also wie richte ich mein LinkedIn-Profil so ein, dass mir das Bestmögliche daraus, dass das Bestmögliche daraus resultiert und dass ich es möglichst gut nutzen kann, zu welchen Zwecken auch immer ich es nutzen will. Und da werden wir mal exemplarisch die wichtigsten Plattformen vorstellen und natürlich auch zeigen, worauf es beim Einrichten der einzelnen Profile und Konten ankommt. Richtig?
So schaut's aus.
Gut. Ja, dann, mein Lieber, dann noch einen schönen Donnerstag und wir hören uns.
Jo, also, tschüss, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war Die Zwei mit dem Hut, der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Die Zwei mit dem Hut. Bis dahin, tschüss.